Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das ist unsere Themenauswahl.
Level 3. Autonomes Fahren wird mit bis zu 95 Kilometern in der Stunde auf Autobahnen möglich. Suchtfaktor. Die EU-Kommission untersucht Social-Media-Plattformen auf Kinder- und Jugendgefährdende Wirkung. Kita-Helfer. Wie sich Eltern und Betreuer mit dem Smartphone besser organisieren können. Und das digitale Logbuch. Schnee.
Auch wenn man das als Fahrer eines herkömmlichen Pkw kaum wahrnimmt, auf bundesdeutschen Straßen fahren immer mehr Autos mit Autonomie. Das bedeutet, ohne dass die Fahrer aktiv sein müssen, lenken die Fahrzeuge selbst, halten den Abstand zu den vorderen Autos, einige von ihnen blinken selbstständig, scheren aus, beschleunigen, überholen. Und am Ziel angekommen, parken sie auch noch autonom ein. Ja, diese Fähigkeiten, die sind nicht neu, denn schon vor 15 Jahren haben wir dieses Thema hier in unseren Sendungen behandelt, als die Teilautonomie gerade anfing. Und mein Kollege Maximilian Schönherr, der fuhr 2015 mit Herzklopfen in einem mit Laptop-Computern beladenen Pkw sehr schnell vollautonom über die Autobahn. Was hat sich denn seitdem getan, Maximilian?
Es gab zwei Einschnitte, nämlich der erste war 2017, als das Gesetz zum automatisierten Fahren in Kraft gesetzt wurde. Es war ein richtiger Bruch, denn es rüttelte an einem Grundprinzip, nämlich dass die Fahrerin oder der Fahrer allein dafür zuständig sind, was das Auto tut. Der zweite Einschnitt 2022, da gab es die ersten Zulassungen für Pkw im langsamen Autobahnbetrieb, nämlich bis 60 km/h. Die Fahrzeugführer konnten im Stop-and-Go-Verkehr oder im Stau Zeitung lesen, mussten aber bereit sein, nach spätestens 10 Sekunden wieder ans Steuer zu kommen, falls das System das für nötig hält.
Naja, 60 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn, ist das wirklich attraktiv, also gut akzeptiert?
Also 60 km/h sind nur ein Zwischenschritt für die Hersteller und wenig interessant für die Kunden. Etwas viel Interessanteres passiert jetzt, das Zulassungsverfahren für 95 Stundenkilometern Autonomie, nennt sich Level 3 Autonomie. Ziel sind aber 130 Stundenkilometer und das soll noch bis Ende des Jahrzehnts stattfinden.
Dazu muss man dann sagen, beim autonomen Fahren soll es 5 Levels, also 5 Stufen geben. Wir sind also in der Mitte dieser Autonomieklassen angekommen.
Bei Stufe 2, also eine Stufe zurück, hält der Wagen zwar Abstand und Spur automatisch, aber die Fahrerinnen und Fahrer müssen die Hände am Lenkrad, die Füße am Pedal halten und dauernd den Verkehr beobachten. Sie lenken, bremsen, beschleunigen dann nicht selbst, aber sie könnten es jederzeit tun. Level 3 dagegen nimmt die Fahrer aus der Verantwortung.
Ein bei 95 Kilometer pro Stunde autonom fahrender Wagen, das ist also ein ziemlich großer Schritt für die Automobilität. Und deshalb gucken wir uns diese Entwicklung näher an.
Unsere Idee war, dass wir mit dem System hinter langsam fahrenden Fahrzeugen auf der Autobahn hinterherfahren können. Das sind halt beispielsweise LKWs, Busse, sonstiges, die auf der rechten Spur unterwegs sind. Und die haben meistens eine Durchschnittsgeschwindigkeit von den 90 km/h.
Sagt Hannes Bleile, Entwicklungsingenieur bei Mercedes-Benz, zuständig für die Validierung des Fahrerassistenzsystems Level 3 bei 95 km/h.
Können wir dann auch sicherstellen, dass man sich jederzeit einfach nur einen LKW suchen muss, hinter dem dann das System aktiviert und dann auch kilometerlang hinter dem LKW hinterherfahren kann. So, damit ich die Zeit nutzen kann für seine Nebentätigkeiten. Das heißt, Sie können dann einen Film schauen, Sie können Spiele spielen, Sie können sich schon mal für den ersten Phone Call bereit machen, wenn Sie morgens beispielsweise auf dem Weg auf die zur Arbeit sind.
Um das zu ermöglichen, sind viele Sensoren nötig, die die Außenwelt wahrnehmen. Ebenso wichtig ist die Software. Sie nimmt die Signale der Sensoren auf, erzeugt daraus eine Zusammenschau und trifft Entscheidungen über das Fahrverhalten. Neben klassischen Sensoren wie Radar und Video ist dabei ein LiDAR-Sensor entscheidend. Er tastet die Szenerie vor dem Fahrzeug mit einem rotierenden Laserstrahl ab.
Über diesen LiDAR kriegen wir dann halt auch nochmal eine Redundanz mit rein. Beispielsweise, wenn die Sonne blöd steht und mich blendet, dann wäre meine Kamera auch geblendet. In der Situation würde die Kamera nichts mehr sehen und meinem Auto auch nichts mehr sagen. Und in der Situation haben wir noch einen Radarsensor und einen LiDAR, der mir immer noch sagen kann, okay, vor mir ist was, du musst drauf reagieren. Zusätzlich haben wir aber auch im ganzen Fahrzeug viel Redundanz nochmal verbaut. Das heißt, wir haben eine redundante Lenkung, wir haben eine redundante Bremsung, wir haben ein zweites Bordnetz mit drin. Sollte mal irgendwas passieren, selbst hätten wir mal einen Kabelbruch oder irgendwas im Fahrzeug, dass wir trotzdem immer mindestens diese 10 Sekunden weiterfahren können, die wir dem Fahrer geben. Der gesamte Code ist im Fahrzeug doppelt. Sollte er aber in den 10 Sekunden nicht reagieren, die sind auch übrigens vom Gesetzgeber vorgegeben, dann ist das Fahrzeug immer noch in der Lage, selbstständig in einen sicheren Stand runter zu bremsen.
Dabei muss sich der Wagen auf der Autobahn die Standspur suchen.
Also aktuell gibt es über 1000 Gründe, warum das System nicht funktionieren kann, wo immer wieder abgeprüft werden. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass wirklich jeder einzelne Sensor funktioniert und jeder einzelne Sensor auch richtig funktioniert.
Es gibt mehrere Szenarien, in denen die Autonomie erst gar nicht aktiviert werden kann, etwa bei nasser Fahrbahn und bei Baustellen. Die nasse Fahrbahn wird über einen Sensor im vorderen linken Radkasten erkannt. Die Baustellen über eine Kombination aus Satellitendaten und Informationen aus dem Bordnetz.
Also wir können auf wenige Zentimeter genau sagen, wo sich das Fahrzeug aktuell befindet. Und das brauchen wir natürlich, um zu wissen, auf welcher Spur sind wir, um zu wissen, sind wir überhaupt auf der Autobahn, sind wir vielleicht aber auf der Spur, die jetzt gerade von der Autobahn abfährt.
Hannes Bleile legt Wert auf die Feststellung, dass die Positionsdaten lokal im Fahrzeug verarbeitet werden, also nicht in einer Cloud landen. Der Hersteller weiß also nicht, wo das Auto gerade autonom oder manuell gesteuert herumfährt.
Würde beispielsweise die Polizei sie rausziehen, weil sie am Handy waren, müssten sie aktuell leider, geht leider noch nicht anders, zur Werkstatt gehen. Und dort könnte ausgelesen werden, wann das System aktiviert wurde und wann es wieder deaktiviert wurde. Dementsprechend könnte man rauslesen, okay, sie waren da im Level-3-Betrieb und durften dementsprechend andere Sachen machen.
Das wird eine ziemliche Umstellung auch für die Fahrerinnen und Fahrer von normalen Autos auf den Straßen sein, wenn sie jemanden am Steuer sehen, der bei 80 Kilometer pro Stunde Zeitung liest. Wann wird es denn soweit sein, dass Fahrzeuge mit Level 3 auf die Straße kommen, Maximilian?
Einige Hersteller halten sich da mit Informationen sehr bedeckt. Ich habe also nachgefragt, auch beim Kraftfahrtbundesamt. Die dürfen das natürlich nicht sagen, aber die Hersteller hätten es mir sagen können. Volkswagen sehr bedeckt. Aktuell bauen wir Level 2 Optionen für unsere Flotte aus, war da zu hören. Einige 60 Kilometer pro Stunde Level 3 Fahrzeuge kann man schon kaufen, etwa bei BMW und Mercedes. Die 95 Kilometer pro Stunde Version ist gerade in der Begutachtungsphase beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Vermutlich werden wir diese neue Generation an Autonomie ab dem nächsten Frühjahr auf den Autobahnen sehen.
Was bedeutete denn das für die Hersteller? Musste die Software für diese neue Geschwindigkeit, es sind 35 Kilometer pro Stunde mehr, auch neu geschrieben werden oder wurde die Software einfach nur angepasst auf die höhere Geschwindigkeit?
Sie wurde angepasst. Es ist kein großer Aufwand gewesen. Am aufwendigsten bei diesem Prozess war die Programmierung des Ausweichens auf den Standstreifen im Notfall.
Und inwieweit ist das System abwärtskompatibel, also dann auf ältere Fahrzeuge anwendbar?
Also das A und O ist die Sensorik und damit die Hardware. Software kann immer nur ein Auto aufspielen, wenn der LiDAR-Scanner zum Beispiel vorne drin ist. Und wenn der fehlt, meldet die Software einen Fehler und lässt die Autonomie erst gar nicht starten. Das heißt, Fahrzeuge, die die nötigen mehr als 30 Sensoren eingebaut haben, können das Software-Update auf 95 km/h bekommen. Alle anderen aber nicht. Das Update kommt over the air, also ohne Werkstattbesuch, und kostet bei Mercedes-Benz knapp 6.000 Euro.
Das ist eine Menge Geld. Reden wir aber noch ein bisschen über die Sensoren. Wo befinden sich die Sensoren im Auto und wie schwer sind sie?
12 Ultraschall-Sensoren rundum. Die sind wichtig für den Nahbereich, etwa beim Einparken. Videokameras vorn und hinten und in den Seitenspiegeln, also 4 Stück. 4 weitwinklige Radarsensoren, 2 davon vorn links, 2 hinten rechts und ein Radarsensor vorn für die Fernsicht. In der Windschutzscheibe eine Stereo-Videokamera. Der LiDAR-Scanner, der nach vorne guckt, der ist am teuersten, weil die Miniaturisierung der LiDAR-Technik ziemlich neu ist. LiDARs thronten vor kurzem noch groß und mächtig auf dem Dach von Prototypen. Und dann gibt es noch eine Kamera, die nach hinten guckt, um das Blaulicht von Rettungsfahrzeugen zu sehen, und Mikrofone, die Sirenen erkennen und aus welcher Richtung sie kommen. Denn Level-3-Autos müssen auch ausweichen und Rettungsspuren öffnen können. Ja, und das Gewicht, da habe ich auch nachgefragt. Alle Sensoren zusammen wiegen nur wenige Kilogramm. Wenn man sich überlegt, dass der Akku eines Elektrofahrzeugs locker 400 Kilogramm wiegt, spielt das also keine große Rolle.
Reden wir noch über die Daten, die diese Sensoren erzeugen. Die Autohersteller haben ja alle ihre Server, wo bestimmte Daten landen. Kommen auch da dann mehr Daten durch die Level-3-Autonomie an?
Das werden die einzelnen Hersteller unterschiedlich handhaben. Bei meinem Level-2-Wagen zum Beispiel weiß der französische Konzern nicht, wo ich gerade herumfahre. Aber wenn ich parke, sendet der Wagen die Info nach Paris. Das kann ich deaktivieren. Die Autokonzerne in der EU haben bei ihren Autos, die im Grunde ja fahrbare Computer sind, zwei Dinge im Auge: Datenschutz und Hacking-Angriffe. Je mehr der Wagen in die Cloud sendet, umso größer sind natürlich die Angriffsvektoren. Bei der genauen Positionierung des Fahrzeugs ist die Cloud nicht nötig, weil der Wagen sich aus Satelliten und lokal gespeicherten Daten sein Bild machen kann.
Autos dürfen jetzt mit Level 3 Autonomie und 95 Kilometer pro Stunde über die Autobahn fahren. Informationen von Maximilian Schönherr waren das. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es ist ziemlich genau 3 Jahre her, dass eine Produktmanagerin von Meta, damals hieß der Konzern noch Facebook, für ziemlich viel Wirbel sorgte. Denn in einer Anhörung des US-Senates am 5. Oktober 2021 bekräftigte Frances Haugen ihre Kritik, der Konzern wisse, wie toxisch Instagram für Jugendliche sei. Haugen war nicht die erste und auch nicht die letzte, die die Plattformbetreiber von Social-Media-Diensten wegen ihrer intransparenten Algorithmen und der vermeintlich schädlichen Wirkung vor allem auf Kinder und Jugendliche kritisiert. Auch die EU-Kommission beschäftigt sich immer wieder mit diesem Thema. Diese Woche hat sie dazu eine Untersuchung gegen Videoplattformen angekündigt. Katrin Schmidt berichtet.
Die EU-Kommission geht dem Verdacht nach, dass YouTube, Snapchat und TikTok Suchtgefahren und die Verbreitung von Hassbotschaften auf ihren Plattformen befeuern. Die Unternehmen dahinter haben nun rund 6 Wochen Zeit, in Brüssel detaillierte Informationen vorzulegen, wie sie die Algorithmen für ihre Plattformen designt haben, also nach welchem Muster den Nutzerinnen und Nutzern weitere Inhalte empfohlen werden. Denn häufig werden hierbei Sog- und Suchteffekte produziert, indem ein Video nach dem anderen zum gleichen Thema mit immer extremeren Inhalten vorgeschlagen wird. Häufig auch Rabbit Hole, also Kaninchenbau-Effekt genannt. Zudem überprüft die EU-Kommission, ob die Algorithmen auf YouTube, Snapchat und TikTok illegale Inhalte wie Hassrede, Hetze und Werbung für illegale Drogen verstärkt verbreiten. Das alles würde gegen die Digitalgesetze in Europa verstoßen. Danach nämlich müssen Social-Media-Plattformen die Risiken, die von ihren Empfehlungssystemen ausgehen, beobachten, bewerten und angemessen mindern. Andernfalls drohen den Konzernen Bußgelder in Milliardenhöhe.
Katrin Schmidt berichtete über das Vorgehen der EU-Kommission gegen Kinder- und jugendgefährdende Algorithmen bei Videoplattformen. Und dem folgt jetzt ein ziemlich radikaler Themenwechsel. Denn es geht jetzt um wirklich hilfreiche Digitaltools, die uns das Leben leichter machen sollen, vor allem Eltern und Erziehern. Es geht um Kita-Apps, die speziell dafür gemacht sind, den Betrieb von Kitas und die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten zu verbessern. Mit dem Angebot und den Einführungsstrategien für solche Kita-Apps hat sich ein Team des Fraunhofer-Institutes für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart beschäftigt und eine Studie dazu verfasst. Und weil nicht unmittelbar auf der Hand liegt, warum sich Arbeitswissenschaftler mit Kita-Apps beschäftigen, habe ich die Projektleiterin Harriet Kasper erst einmal danach gefragt.
Also die Geschichte ist die, dass die Fraunhofer Gesellschaft motiviert durch die Corona-Pandemie Ideen zur Erhöhung von Resilienz in zukünftigen Krisensituationen gesucht hat. Und da habe ich aus meiner Erfahrung als Mutter heraus gesagt, okay, dieses Thema Digitalisierung der Kommunikation zwischen Eltern und Erziehenden, das würde da eigentlich gut reinpassen, weil wir haben das alle miterlebt während Corona, dass nur wenn die Kommunikation eben zwischen Eltern und Erziehenden, Eltern und Kita funktioniert, dann funktionieren auch wir Eltern bei der Arbeit und davon profitieren wir eben alle. Also wir kennen es ja als Eltern, man kriegt Zettel, Aushänge, man unterhält sich mal mit einem Erzieher und diese ganzen Informationen zusammenzuführen, ist für moderne Familien inzwischen wirklich schwer geworden. Also alles funktioniert ja auf dem Smartphone und als Forscher suchen wir immer die Lücke und die Lücke ist eben da, dass Kita-Kommunikation nicht auf dem Smartphone funktioniert. Haben wir uns dann mal umgeguckt und sind auf Kita-Apps gestoßen, die da wirklich eine gute Lösung in diesem Thema sind.
Aber wozu braucht es da eine spezielle App? In Familien wird ja auch ganz viel mit Messengern kommuniziert. Reichen die nicht aus?
Also in den meisten Kitas ist es so, dass zum Beispiel WhatsApp und Co., also auch sowas wie Signal, nicht benutzt wird, weil es eben nicht datenschutzkonform ist. Die meisten Eltern in der Kita organisieren sich dann nochmal über so eine Gruppe, aber da ist das Kita-Personal meist außen vor. Das heißt, ich habe wieder zwei Kommunikationskanäle, den einen mit der Kita und den anderen mit den anderen Eltern. Und wichtig ist, dass diese Kommunikation zentralisiert wird. Und das passiert in so einer Kita-App. Eine Messenger-Gruppe, die von einer Kita angeboten wird, die muss eigentlich auch moderiert werden. Das heißt, es müssen unangemessene Beiträge raus. Man muss irgendwie Leute darauf hinweisen, dass das ja hier nur um die Kita geht und nicht um irgendwie andere Themen. Und die meisten Kitas entscheiden sich deswegen auch, selbst in einer Kita-App keine Gruppendiskussion zuzulassen. Wichtig ist aber zum Beispiel sowas wie ein digitaler Kita-Kalender, auf den alle dann Zugriff haben. Oder eben so eine One-to-Many-Kommunikation, also die Kita, die schreibt, okay, das ist der Essensplan für die Woche. Oder jetzt brauchen alle bitte noch Mützen für draußen oder die Regenklamotten sollten und die Gummistiefel sollten bitte in die Kita gebracht werden. Also sowas geht auch mit einer Messenger-Gruppe, dass man das nur in eine Richtung macht. Aber eine App kann das wirklich auch differenziert darstellen.
Aber da fragt man sich doch, wenn es solche Apps speziell für Kitas gibt, warum werden die nicht einfach eingeführt?
Wir haben das untersucht. Wir haben mit mehreren Trägern, die diesen Prozess durchlaufen haben, gesprochen, also die Kita-Apps eingeführt haben und daraus auch ein Vorgehen dargestellt. Und so ein Prozess hat teilweise sogar Jahre gedauert. Es gibt aber auch positive Beispiele, in denen man das innerhalb weniger Monate schafft. Man muss das Ganze eben richtig machen und nicht einfach irgendwie eine Software von der Stange kaufen und sagen, so, wir führen das jetzt ein. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich keine Hürden, weil ich denke, die Elternschaft möchte das. Mit der transparenten Kommunikation kriegt man nahezu 100% Elternbeteiligung da rein. Und auch die Akzeptanz in der Belegschaft kann man sicherlich auch abbilden. Ein Argument, das aber vielleicht auch immer kommt, ist dieses Thema der Fachkräftemangel, den wir in den Kitas haben, erlaubt es nicht, jetzt noch eine neue Aufgabe in den Kita-Alltag einzuführen. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist aber Wandel ein integraler Bestandteil von jedem Arbeitsplatz und auch Mitarbeitende in den Kitas sollten dem offen gegenüberstehen. Also man kann die irgendwie abholen und sagen, testet es mal aus. Man kann Fürsprecher gewinnen, die sowas schon nutzen und die bitten, das nochmal zu erklären und einfach darstellen, dass Kita-Apps mittelfristig eben auch die Fachkräfte entlasten. Es ist nicht noch so ein Gimmick für die Eltern, sondern es ist einfach auch ein modernes Arbeitsmittel für die Fachkräfte und vielleicht steigert es sogar die Attraktivität des Berufes.
Sie haben ja eben gesagt, eigentlich gibt es keine Hürden, solche Kita-Apps einzuführen, wenn man es richtig macht. Was heißt das, es richtig zu machen?
Die Hürde ist einfach, man muss zuerst überlegen, was braucht man denn eigentlich, was will man, ja? Und dann muss man als Träger eine Ausschreibung machen. Also in Deutschland, man muss halt sagen, oder wenn es wirklich ein kleiner Träger ist oder nur für eine Kita oder Eltern-Kind-Initiative beschafft werden soll, dann geht es wahrscheinlich auch auf einem kleinen Dienstweg, braucht man keine große Ausschreibung machen. Aber die meisten Kitas sind ja mit Trägern organisiert und das ist dann einfach direkt ein Volumen, wo man eine Ausschreibung machen muss. Man muss ein Pflichtenheft schreiben, was möchte ich denn? Und über diese Funktion muss ich mir vorher klar werden, ich muss mir das angucken, dann muss ich die Anbieter einladen, muss die in irgendeiner Form prüfen, also muss mir das präsentieren lassen, muss das auswählen. Und denkbar wäre ja auch, dass der Bund eine Kita-App zur Verfügung stellt. Das würde einige Herausforderungen bei der Einführung erleichtern. Das haben wir und das IFP, das ist das Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz in Bayern, die das Thema Kita-Apps auch behandelt haben. Wir empfehlen, dass eine Datenschutzprüfung oder auch eine Zertifizierung von Kita-Apps durch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, getätigt wird. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Das heißt, das muss jeder selber machen und mit der Hand am Arm quasi irgendwie zu der Kita-Aufsichtsbehörde das irgendwo darlegen und so weiter. Und das wäre sicherlich für kleine Träger oder Einrichtungen, die eben nicht auf eine IT oder einen Einkauf zurückgreifen können, sicherlich eine große Herausforderung, ja.
Was macht denn jetzt eine Kita, die mal so eine Kita-App ausprobieren oder sogar einführen will, ganz praktisch?
Die fragt mal rum. Also so haben es die Träger gemacht, die wir gekannt haben. Fragt mal rum, die stößt dann vielleicht auf unsere Studie oder auf diese IFP-Expertise, die es gibt. Also in der IFP-Expertise sind zum Beispiel auch wirklich einige Anbieter genannt. Und mit unserem Vorgehen wird man so an der Hand genommen. Was muss ich denn zunächst machen? Ja, also ich mache zunächst eine Vorabinformationen, Bedarfsidentifikation, also ich hole mir so Infos und dann definiere ich meine Anforderungen und also man wird da so Schritt für Schritt durch einen Prozess geleitet, was man machen muss und auch vielleicht nochmal darauf hingewiesen, wen man da informieren muss, wen man mit ins Boot holen sollte, weil das sind ganz schön viele Leute am Ende des Tages, die da beteiligt sind.
Über Apps speziell für Kitas sprach ich mit Harriet Kasper vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 3895.
Bist du schon zu Hause, Dicker?
Oh, Knacki, du bist es wirklich. Ich dachte schon...
Was? Enkeltrick?
Nee, noch schlimmer. Künstliche Intelligenz. Nichts ist schlimmer als eine künstliche Intelligenz am anderen Ende.
Ach so. Und woher willst du wissen, dass dies kein Enkeltrick von der künstlichen Intelligenz ist? Hey, Alter, deine Enkelin braucht Kohle. Man hat sie mit 190 erwischt und nun kommt sie in den Knast.
Hör auf. Ist doch ganz einfach. Eine künstliche Intelligenz würde nie fragen, bist du schon zu Hause, wenn sie mich zu Hause am Telefon erwischt.
Willst du damit sagen, dass ich zu blöd bin?
Nee, dass ich keine Enkelin habe, die sich erwischen lassen würde.
Aha, du hast also doch eine Enkelin.
Nein, wie kommst du darauf?
Weil du sagst, dass sich deine nicht erwischen lässt. Gib's zu, du bist längst Opa. Deine Enkelin fährt ein Drogentaxi mit Schnee und wurde nur noch nicht erwischt.
Ich habe keine Enkelin und wenn ich eine hätte, würde sie auch niemand erwischen können, weil sie keinen Schnee durch die Gegend kutschiert.
Was denn? Also bist du doch Opa. Dann eben keine Enkelin, sondern Enkel.
Nein, wie willst du das beweisen?
Du hast das nicht bestritten, das reicht als Beweis.
Was habe ich nicht bestritten?
Dass du einen Enkel hast, du Opa.
Ich bin kein...
Nee, Dicker. Jetzt, wo ich's gesagt hab, gilt das nicht mehr.
Knacki, schalte diese verdammte KI ab.
Woher weißt du?
Noch nie hast du gildet gesagt. Was fällt dir ein, mich so vorzuführen?
Neulich in der Bahn war es so langweilig. Das dauerte ewig, da habe ich das gepromptet. Extra für dich. Sorry, Dicker, dass das so toll bei dir klappt.
Na warte, das wird teuer für dich.
Ach, Dicker, ist doch nur ein Spaß. Hätte gern noch gepromptet, dein Drogentaxi wäre autonom unterwegs. Wird aber schwierig bei Schnee, wenn die Straßen weiß sind. Und erst recht schwierig bei unscharfem GPS, sagt die KI. Im Konfliktfall bleibt deine Karre wohl stehen.
Ich werde dir gleich was prompten, Knacki.
Was denn?
Speziell für Leute wie dich, eine Nutzungsgebühr. Für jede angefangene Minute, wenn du dein kaltes Homeoffice mit einem warmen Zug tauschst.
Gibt's das nicht schon? Ähnlich wie erhöhte Lagergebühr für Briefe, die länger unterwegs sind.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Europäische Gerichtshof begrenzt die Nutzung persönlicher Daten durch soziale Netzwerke. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Ein soziales Online-Netzwerk wie Facebook darf nicht sämtliche personenbezogenen Daten, die es für Zwecke der zielgerichteten Werbung erhalten hat, zeitlich unbegrenzt und ohne Unterscheidung nach ihrer Art verwenden. Das geht aus der Entscheidung der Richter in Luxemburg hervor. Dies stehe ansonsten dem in der Datenschutzgrundverordnung festgelegten Grundsatz der Datenminimierung entgegen. Hintergrund ist eine Klage des österreichischen Datenschutzaktivisten Maximilian Schrems.
Die World Wide Web Foundation macht dicht.
Nach 15 Jahren hat der Erfinder des World Wide Webs, Tim Berners-Lee, die von ihm mitgegründete World Wide Web Foundation geschlossen. Das Team sieht seine Mission, das Internet sicher, vertrauenswürdig und leistungsfähig für alle zu machen, als teilweise erfüllt. Auf der Webseite der Stiftung heißt es, dass ein neuer Kampf geführt werden müsse. Gegen die Kommerzialisierung der Nutzerdaten und Machtkonzentration von Social-Media-Plattformen.
Ein Windows-Update lässt Rechner abstürzen.
Seit dem 26. September bietet Microsoft das sogenannte Vorschau-Update für das Betriebssystem Windows 11 mit der Kennzeichnung KB5043145 an. Dieses sorgt bei manchen Nutzerinnen und Nutzern jedoch dafür, dass ihre Rechner abstürzen oder beim Hochfahren in eine Endlosschleife geraten. Microsoft bestätigte die Berichte und untersucht das Problem derzeit. Das Update wurde zurückgezogen. Der Konzern bittet Betroffene, detaillierte Berichte über den Feedback Hub einzureichen, um die Untersuchung zu unterstützen.
Die Bahn verbessert den Mobilfunkempfang im ICE.
Auf 99% der 7.800 Kilometer umfassenden Hauptverkehrsstrecken, auf denen ICE und IC fahren, seien für Telekom-Kunden mindestens 200 Mbit pro Sekunde Bandbreite verfügbar, teilte die Deutsche Bahn mit. Beim Konkurrenten Vodafone liegt die Abdeckung mit mindestens 225 Megabit pro Sekunde bei 83% der Hauptstrecken. Telefonica Deutschland macht zu den Abdeckungskategorien von 200 oder mehr Mbit keine Angaben.
Der polizeiliche Zugriff auf Handydaten ist teilweise erlaubt.
Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil im Umgang mit personenbezogenen Daten auf Mobiltelefonen gefällt. Demnach darf die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur bei schwerer Kriminalität auf persönliche Handydaten von Verdächtigen zugreifen. Der polizeiliche Zugriff auf diese Daten bedarf jedoch der vorherigen Genehmigung durch ein Gericht oder eine unabhängige Behörde und muss verhältnismäßig sein.
Microsoft verabschiedet sich von WordPad.
Das 1995 eingeführte Textverarbeitungsprogramm WordPad wird aus Windows entfernt. Seit dem 1. Oktober steht die Anwendung auf Microsofts Liste entfernter Windows-Features. In der letzten veröffentlichten Windows 11-Version sowie in Windows Server 2025 ist das Programm nicht mehr enthalten.
Die niederländische Polizei wurde Opfer eines Cyberangriffes.
In der vergangenen Woche wurden die Kontaktdaten aller rund 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der niederländischen Polizei erbeutet. Der Cyberangriff wurde offenbar von einem anderen Staat durchgeführt. Dies hätten die bisherigen Ermittlungen der Geheim- und Sicherheitsdienste ergeben, erklärte der niederländische Justizminister Van Weel in Den Haag. Unklar ist, welcher Staat für die Attacke verantwortlich gemacht wird. Bei dem Angriff waren Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und in einigen Fällen auch private Daten erbeutet worden.
Sternzeit, 5. Oktober. James Webb und das Staubskelett der Galaxien. Unsere Milchstraße besteht aus Milliarden von Sternen und großen Mengen an Gas und Staub. Der Infrarotblick des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt nun auch die Staubmassen anderer Galaxien in ungeahnter Detailfülle. Für das FANGS-Projekt wurden 19 Spiralgalaxien beobachtet, auf die wir genau von oben oder unten blicken. FANGS ist die englische Abkürzung für Physik bei hoher Winkelauflösung in nahen Galaxien. Der Name ist Programm. James Webb zeigt erstmals die physikalischen Prozesse, die im Innern einer Galaxie ablaufen. Den Blick in den Maschinenraum der Galaxien ermöglicht vor allem die Infrarotkamera MIRI. An ihrem Bau war das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg maßgeblich beteiligt. Das Team um Eva Schinnerer untersucht nun die atemberaubenden Staubaufnahmen. Denn James Webb erfasst die kalten Gas- und Staubmassen, die durch die Galaxien wabern. Es sind feine Strukturen, Anhäufungen der Materie und große leere Blasen zu erkennen. Die Infrarotaufnahmen von Gas und Staub zeigen geradezu das Gerippe einer Galaxie, das Grundgerüst aus Rohstoffen künftiger Sterne. Kombiniert mit Aufnahmen im sichtbaren Licht- oder im Radiobereich lässt sich erstmals verfolgen, wo sich Staubmassen zu kompakten Wolken zusammenziehen und schließlich Sterne bilden. Bisher konnten die Fachleute die unterschiedlichen Phasen der Sternentstehung nur in unserer Milchstraße untersuchen. Dank James Webb ist nun auch in 50 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxien zu sehen, wie aus Staub Sterne werden.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kloiber war am Mikrofon und sagt Danke fürs Zuhören.